Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, ihr seid in diesem Moment an einem schönen, an einem sicheren Ort und freut euch auf die kommende Stunde. Diese Folge liegt mir persönlich sehr am Herzen, weil ich das Thema in der Zeit, in der wir aktuell leben, für ausgesprochen relevant halte und weil es uns alle auf die eine oder andere Art betrifft. Wir sprechen heute über Dopamin. Dopamin ist ein wichtiger Botenstoff, ein sogenannter Neurotransmitter in unserem Gehirn. Es spielt eine Schlüsselrolle bei der Steuerung von Bewegungen, der Motivation und unserem Belohnungssystem. Einfach gesagt, hilft Dopamin uns, für positive Erlebnisse zu belohnen und motiviert uns, Dinge zu tun, die uns gut tun oder Freude bereiten. Also erstmal nichts Verwerfliches und auch nicht weiter problematisch, könnte man meinen. Die amerikanische Psychiaterin und Stanford-Professorin Dr. Anna Lemke landete 2021 mit ihrem Buch Dopamine Nation auf Platz 1 der New York Times Bestsellerliste. Und sie beschreibt die Problematik rund um Dopamin so: Das Verlangen nach Dopamin ist die treibende Kraft hinter allen Süchten. Es ist das Streben nach dem nächsten Höhepunkt, dem nächsten schnellen Genuss. Aber die Wahrheit ist, dass der Versuch, den Dopaminspiegel ständig zu steigern, uns letztlich mehr Schaden zufügt als Nutzen. Sucht hat viele Gesichter, von der Tüte Chips über Social Media bis hin zu Netflix. Und die Dopamin-Nation, über die sie schreibt, sind am Ende wir alle. Ihr Buch hat mich extrem nachdenklich gemacht und je tiefer ich in das Thema eingestiegen bin, umso nachdenklicher wurde ich, auch was mein eigenes Verhalten angeht. Ich glaube, wir brauchen dringend mehr Bewusstsein für Dopamin und seine Auswirkungen und ich freue mich wirklich wie Bolle, dass sich mein heutiger Gast bereit erklärt hat, mit uns zusammen tiefer hinabzusteigen in den Kaninchenbau unserer Neurotransmitter und unseres faszinierenden Gehirns. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und Chefarzt der Klinik Königshof Krefeld, einer Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Nebenbei hat er ein Buch über Psychopharmakotherapie geschrieben, Videokurse für Studierende und Fachärzte erstellt und er hostet mit seinem Freund und Kollegen Dr. Alexander Kugelstadt den legendären Psychcast, wo ihr dieses Gespräch dieses Mal auch als Video anschauen könnt. Boah, das ist eine lange Anmoderation. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes und ich sage herzlich willkommen, lieber Dr. Jan Dreher.
Hallo Kathi, ich freue mich, dass ich mal wieder mit dir sprechen darf. Das war wirklich eine lange Anmoderation, aber du hast auch schon sehr viel angesprochen von dem, warum Dopamin problematisch ist und wie kompliziert die Sache auch eigentlich ist.
Ja, es ist doch interessant, weil wir so in einer Zeit leben, in der wir gefühlt alles haben, was das Herz begehrt und trotzdem alle immer unglücklicher und unzufriedener sind. Also erstmal die Einstiegsfrage an dich. Sind wir eine Dopamin-Nation?
Also wir haben gefährlichere Dopaminquellen, glaube ich. Das ist so ein bisschen wie, wenn man sich vorstellt, also ich gehe durch das Land und finde hin und wieder einen Apfelbaum, dann kriege ich ein bisschen Dopamin und das ist nicht so gefährlich. Bis zum nächsten Apfelbaum ist es weit und dieses Verhältnis aus Äpfeln und Freude ist dem menschlichen Gehirn so ganz angemessen. Auf TikTok sieht die Sache schon anders aus. Da ist es nicht so, als wenn ich zu Fuß durch die Dopaminwelt gehe, sondern als würde ich mit dem Porsche da durchfahren. Und deswegen ist auch die Sucht oder die Abhängigkeit gefährlicher. Oder das Gehirn ist da wirklich einem anderen Feuer ausgeliefert. Und wir haben tatsächlich viele Quellen von Dopamin oder Belohnung oder Reizen, die höher auf uns einfeuern, als das in der natürlichen Umwelt ist. Und du hast es eben schon gesagt, Dopamin spielt bei der Sucht eine Rolle, also bei Alkoholabhängigkeit, bei Opiatabhängigkeit, natürlich bei Amphetaminabhängigkeit und Kokainabhängigkeit, die da noch gezielter drauf zielen. Aber auch bei Verhaltenssüchten. Ich habe jetzt TikTok genannt, aber es gibt auch andere Verhaltenssüchte und auch da spielt Dopamin eine Rolle. Aber ohne Dopamin geht es wiederum auch nicht. Ohne Dopamin hat man keine Motivation zu gar nichts und ist krank und hat Parkinson. Also man braucht ja Dopamin.
Also um diese komplexen Dynamiken ein bisschen besser zu verstehen, genau deswegen führen wir ja heute dieses Gespräch. Jetzt schauen das vielleicht auch viele eurer Fans auf dem YouTube-Kanal vom PsychCast an. Für die ist das jetzt zum Einstieg vielleicht ein alter Hut, weil da sind ja auch viele vom Fach mit dabei, also selber Ärztinnen und Ärzte und Studierende. Aber bei Get Happy ist das ein bisschen anders, deswegen vielleicht mal zum sanften Landen und in deinen Worten. Was ist Dopamin?
Ja, es gibt zwei Sachen, die man grundlegend erklären muss. Das eine ist, das Gehirn hat vier Bahnen, in denen Dopamin eine wichtige Rolle spielt. Das ist nämlich so, wir haben nicht für jede Funktion im Leben andere Neurotransmitter. So viele Neurotransmitter gibt es einfach nicht, sondern mehrere Neurotransmitter werden für ganz viele verschiedene Funktionen verwendet. Und das Dopamin hat beispielsweise was für das Bewegungssystem. Und wenn man da zu viel hat, ist man überbeweglich. Wenn man zu wenig hat, hat man Morbus Parkinson oder eine Parkinson-Symptomatik. Das ist die eine Bahn. Und wenn wir Medikamente geben, die was mit dem Dopamin verändern, dann haben wir auch in dieser Bahn Nebenwirkungen. Aber für Sucht und Verhalten spielt die beispielsweise keine Rolle. Eine andere Bahn, hast du auch angesprochen, ist im Belohnungssystem. Also wenn wir Alkohol trinken, wenn wir uns über einen Gewinn freuen, dann spielt Dopamin da eine Rolle. Und dann gibt es noch zwei weitere Dopaminbahnen, die haben aber eher was mit der Krankheit Psychose zu tun und was mit der Kognition, die jetzt auch nicht so richtig eine Rolle spielen. Man muss also einfach mal akzeptieren, im Gehirn gibt es vier Bahnen und wir reden manchmal nur über eine davon. Also im weiteren Verlauf werden wir vielleicht über Sucht und Verhaltenssüchte reden, dann sprechen wir über zwei dieser vier Bahnen, nämlich über die, die zum Belohnungssystem geht. Also am leichtesten stellt man sich immer Alkohol oder Kokain vor, da ist dann das Dopamin im Belohnungssystem das, was losgeht. Und das Zweite, was auch eine Rolle spielt bei den Verhaltenssüchten, das ist ein bisschen komplizierter, aber ich kann zum Glück ein sehr einfaches Bild erzählen, das ich immer verwende, um zu erklären, was Dopamin auch macht. Und das muss man einmal verstehen, um die Bedeutung zu erkennen. Also ich benutze immer folgendes Bild. Du hast deinen Schlüsselbund verloren, zu Hause in der Wohnung. Schlüsselbund weg. Du willst raus, weißt aber nicht, wo der Schlüsselbund ist. Und du guckst dich jetzt in der Wohnung um und siehst den Schlüsselbund nicht und bist frustriert. Und dann siehst du aber unter der Decke auf deinem Sofa so einen Hubbel. Und du hast jetzt die Hoffnung, dass darunter der Schlüsselbund sein könnte. Auf klug heißt das, du hast eine Erwartungshaltung. Also und in dem Moment schüttet der Körper oder das Gehirn Dopamin aus, weil es dir sagen will, das verfolgst du mal, da könnte eine Belohnung sein. Vielleicht ist da gar nicht der Schlüsselbund, vielleicht liegt da auch nur noch die Chipspackung von gestern. Aber der Hinweis, dort könntest du eine Belohnung bekommen, das ist über Dopamin vermittelt. Und wenn du dann die Decke anhebst, und da ist wirklich der Schlüsselbund, dann freust du dich. Das ist aber wieder ein anderer Neurotransmitter, diese Freude. Das ist kein Dopamin. Das ist dann, ja, das ist je nachdem, was es für eine Freude ist. Beim Schlüsselbund weiß ich gar nicht. Es ist eher, also es sind auch keine Endorphine, aber es ist auch nicht mehr das Dopamin. Das ist nur die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Belohnung bekommen willst.
Also die Erwartungshaltung schon.
Genau, die Erwartung. Und wenn das dann klappt, dann wiederholst du auch Verhaltensweisen häufiger, die in diese Richtung gingen. Und wenn das nicht klappt, dann nicht. Aber das Dopamin, das zeigt dir an, dass eine Belohnung in Aussicht steht. Und das ist tatsächlich für süchtiges Verhalten besonders wichtig, denn wenn dieser Reiz also da ist, dann versucht man das Verhalten auch so zu verfolgen, dass man zur Belohnung kommt. Ja. Man muss das so ein bisschen differenzieren. Vereinfacht sagt man einfach, naja, das Dopamin, das zeigt halt, dass die Belohnung gleich da ist und ist praktisch die Belohnung neurochemisch. Das ist nicht wirklich so. Das ist ein bisschen getrennt. Für die Krankheit Psychose ist das sehr wichtig, denn bei der Psychose denkt man, überall ist eine Bedeutung. Also die Autos, die vor meinem Fenster vorbeifahren, wenn die eine ungerade Zahl auf dem Nummernschild haben, dann denke ich, da ist was, da muss ich mal forschen. Vielleicht verfolgen die mich. Das ist ja keine Belohnung, aber das ist auch Dopaminüberaktivität. Also der Unterschied, der ist schon da, er ist auch wichtig, er ist nicht so ganz eingängig, aber er ist schon da. Aber wenn man das einmal so verstanden hat, dann weiß man auch Leute, die zu wenig mit Dopamin zu tun haben, zum Beispiel, weil sie Medikamente nehmen, die das blocken, die verfolgen auch keine Ziele mehr, weil die denken, es gibt keine Belohnung mehr. Dann ist alles egal und das ist auch nicht Sinn der Übung. Mhm. Also diese beiden Sachen sind in einfachen Worten das, was man über das Dopamin weiß, was es neurobiochemisch macht. Klar, man weiß jetzt noch ein bisschen mehr, aber das ist seine eigentliche gesunde Rolle in der menschlichen Psyche. Und von hier aus gehen dann die ganzen Überlegungen los, warum sind wir eigentlich alle so gebunden an schnelle Belohnungen?
Du hast es ja gerade im Nebensatz schon erwähnt, zum einen die Psychose und zum anderen Morbus Parkinson. Bei Parkinson mangelt es an Dopamin und bei Schizophrenie oder bei der Psychose ist es eher ein deutlicher Überschuss an Dopamin.
Genau, richtig. Ja.
Also eine starke Disbalance auf jeden Fall im Gehirn.
Ja.
Okay. Die Süchte sind mannigfaltig in der Zeit, in der wir leben. Du hast TikTok genannt, aber da ist TikTok natürlich nicht die einzige Quelle, sage ich jetzt mal. Was treibt denn generell unseren Dopaminspiegel nach oben? Also du hast gerade schon gesagt, eine Erwartungshaltung, dass irgendetwas Gutes passiert. Interessant auch bei Spielsucht natürlich, ne?
Naja, also als ordentliche Säugetiere reagieren wir am stärksten auf Sex, am zweitstärksten auf Nahrung und dann kommen erst alle anderen Sachen. Vielleicht sollte man der Ehrlichkeit halber sagen, Kokain und Amphetamine erhöhen natürlich Dopamin noch viel mehr als jetzt Sex und Essen. Deswegen entsteht da auch so schnell eine Sucht. Also das sind die normalen Reize. Aber wenn ich etwas Spannendes, was ich wichtig finde, was mir vielleicht Freude bereitet, sehe oder erlebe und also auf Bildschirmen sieht man dann eben Videos oder so, dann wird eben schon auch Dopamin ausgeschüttet und das Belohnungsgefühl tritt auf. Auch beim Automatenspiel oder bei Glücksspielen, da tritt natürlich auch ein Belohnungsgefühl auf.
Generell kann ja die Palette im Grunde genommen, wie wir diesen Pegel ein bisschen nach oben treiben, recht breit aufgestellt sein. Also von Kartoffelchips, also um jetzt mal ein bisschen erst die Schmuddeligen zu nennen oder die ein schmuddeliges Image haben, Videospiele, Pornografie, Sex, Zigaretten, alle Arten von Drogen, Alkohol, aber auch Dinge, die nicht so einen schmuddeligen Ruf haben, wie zum Beispiel eine gute Serie auf Netflix, von der man nicht mehr wegkommt, oder Online-Shopping oder Dating oder Sport, Social Media und ich glaube sogar Erfolg, oder?
Das ist alles richtig. Also alles, was unser Überleben sichert oder was auch nur den Anschein gibt, dass mir das jetzt hilft, das Überleben zu sichern, das schüttet auch Dopamine und Belohnungsgefühle aus. Sex ist ja richtig, dass es Belohnungsgefühle ausschüttet. Das brauchen Säugetiere, damit die sich weiter fortpflanzen. Aber Pornografie schlägt eben in die gleiche Kerbe. Das kann das Gehirn nicht gut unterscheiden und schüttet dann die gleichen Substanzen aus. Und es gibt so ein paar Studien, die ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind, die schwer zu überprüfen sind, wie richtig und wie falsch sie sind. Aber ich würde gerne zwei erzählen, weil sie wirklich sehr schön sind. Die eine ist, es gibt diesen einen Keks, der so eine weiße Füllung hat und schwarzen Keks drumherum hat und rund ist. Wir wollen ja keine Namen
nennen. Ein amerikanisches Produkt.
Genau, wir wissen alle, um welchen es geht. Der soll so süchtig machen wie Kokain, jedenfalls wenn man die Dopaminspiegel misst. Also der ist einfach so gut, der knuspert, der ist fett, süß und lecker und der schüttet total viel Dopamin aus. Ich konnte diese Studie nicht wirklich finden, aber selbst wenn sie nicht richtig ist, sie zeigt schon, wie verletzlich unser Gehirn ist oder wie leicht täuschbar es ist. Also solche Reize sind eben geeignet, uns ziemlich, ziemlich anzutriggern. Das ist halt so, ne? Das ist so. Und es gibt eine zweite Studie, die ich sehr interessant finde, die ist an Nagetieren durchgeführt worden. Wir wissen also gar nicht, ob sie auf den Menschen übertragbar ist, aber da hat man Ratten Kokain gegeben und zwar nur einmalig und das hat den Dopaminspiegel total erhöht und das hat dazu geführt, dass die Ratten nie mehr auf das normale Level gekommen sind in dem Belohnungssystem, was den Dopaminspiegel angeht, wie als wenn sie kein Kokain bekommen hätten. Und nach dieser einmaligen Gabe waren alle anderen Sachen für die Ratte, also Sex und Nahrung, weniger interessant als für die anderen Ratten, die kein Kokain bekommen haben. Und das war nur einmalig gegeben worden im ganzen Leben der Ratten. Also das zeigt, dieses System, das ist sehr empfindlich, aber dadurch eben auch fehlleitbar. Und wenn ich nochmal auf dieses Bild mit dem Porsche und dem Zu-Fuß-Gehen durch die Wüste zurückgehen kann, wir leben eben einfach in einer Welt, in der sowohl Nahrung als auch Pornografie als auch schnelle, interessante Videos, ja, einfach sehr verfügbar sind. Und wenn man sich da nicht diszipliniert, wundert es mich jetzt persönlich gar nicht, dass das das System ein bisschen aus der Bahn werfen kann, ja. Nicht, wenn man das mal eine halbe Stunde macht, aber wenn man das immer macht, da ist das Gehirn einfach nicht so gut für ausgelegt. Das halte ich schon für eine plausible Überlegung.
Kann man sagen, wie schnell so ein Dopamin-Fix anhält?
Ich weiß das nicht, aber es ist sicherlich so, dass das auch sehr von den Rahmenbedingungen abhängt. Also aus anderen Suchtforschungen weiß man ja, Wodka allein macht gar nicht jeden süchtig, ja. Aber wenn ich sowieso Probleme habe und die einzige Lösung mir im Wodka zu liegen scheint, dann werde ich schnell süchtig. Und wenn ich ein sonst ganz ausgeglichenes Leben führe und hin und wieder mal einen Wodka trinke, werde ich vielleicht gar nicht süchtig. Ich glaube, dass das mit dem Dopamin auch so ist. Ich meine, wir erleben den ganzen Tag über interessante Situationen und schütten auch Dopamin aus. Da geht das Gehirn auch nicht sofort von kaputt und auch nicht, wenn ich mal einen leckeren Keks esse. Aber das Verhältnis aus normalem Leben und solchen Reizen, das wird schon früher oder später eingehen, wie früh man süchtig wird. Und naja, es stellt sich sicher auch die Frage, sind Jugendliche besonders empfänglich dafür? Das wird sicherlich so sein. Das kann man sich schon vorstellen.
Also ich lasse ja in diesem Podcast gerne nochmal die Hosen runter. Ich habe bei mir folgendes Verhalten beobachtet. Es fällt mir mittlerweile wirklich schwer, konzentriert einen Film oder eine Folge einer Serie anzuschauen. Und ich habe ein zeitliches Verhalten beobachten können. Ich kann die Uhr danach stellen, dass ich alle 10 Minuten zum Handy greife, ob ich eine E-Mail bekommen habe.
Also erstmal ist das eine Beobachtung, die ich bei mir auch gemacht habe.
Bin ich schon mal froh.
Dass ich vor 20 Jahren einen Film geguckt habe, ohne auf den zweiten Bildschirm gucken zu müssen. Und jetzt gucke ich einen Film und gucke auch hin und wieder auf den zweiten Bildschirm. Uns wird ja auch immer wieder beschrieben, dass die Leute Schwierigkeiten haben, Bücher zu lesen und eigentlich nur noch für 90 Sekunden geeignet sind. Gleichzeitig stimmt es aber auch wieder bei allen nicht. Also einer meiner Lieblingspodcasts geht so lange, bis der Gast sagt, er endet. Und das kann nach 15 Stunden sein. Und ich liebe solche Podcasts und höre, und wir hoffen mal, dass hier dieser Podcast auch gehört wird, eine Dreiviertelstunde, Stunde, ohne irgendwelche Aufmerksamkeitsprobleme und ohne auf ein zweites Gerät zu gucken. Und natürlich kann ich auch noch Bücher lesen. Es ist ja nicht alles völlig weg. Aber dass man so eine Gewohnheit hat, immer leichter sich ablenken zu lassen und immer weniger geübt darin ist, fokussierte Arbeit zu machen, das beschreiben schon auch sehr viele. Und viele sagen ja auch, also wenn man noch in der Lage ist, über 1,5 Stunden etwas Kompliziertes zu produzieren und sich 1,5 Stunden zu konzentrieren, da hat man echt einen Vorteil gegenüber vielen, die das nicht mehr können. Und ich glaube schon, dass da insgesamt was drin ist. Ob das am Dopamin liegt, also da wird es so ein bisschen schwer zu sagen. Entweder ich weiß das nur nicht so oder die Wissenschaft weiß das nicht so genau, ob das wirklich die Dopaminsucht ist. Es würde schon passen von der Erzählung her. Andererseits, wenn man das ganz sauber wissenschaftlich untersuchen will, ich bin nicht ganz sicher, ob wir da wirklich die richtigen Studien schon zu kennen. Aber es passt natürlich schon in diesen Bereich. Irgendwas wird da schon damit zu tun haben.
Ich habe auf der Internetseite der, ich glaube, Oberberg-Kliniken, ich würde es verlinken in den Shownotes, gelesen, dass Stress, also die Produktion von Noradrenalin und Cortisol, die Produktion von Dopamin hemmt. Und es könnte ja bedeuten, dass wir da so ein bisschen in einem Teufelskreis landen, weil mir geht's wie dir mit den Podcasts, wenn ich den Zeitpodcast höre, der manchmal 6 oder 10 Stunden geht, dann kann mich da gar nichts rausziehen, weil ich aber auch total im Flow bin. Wie glaubst du denn, steht Dopamin in Zusammenhang zum Beispiel mit Coping-Strategien und mit Kompensationsstrategien?
Also
ich will dich jetzt aber auch nicht auf dünnes Eis führen.
Ja, ich versuche das zu formulieren. Also ich glaube, dass wir auf dem richtigen Track sind, wenn wir das mit dem Begriff Dopamin labeln. Ich bin aber nicht sicher, ob das neurobiologisch wirklich so ist. Also wenn wir zum Beispiel in der Mitte eines Filmes nach dem Handy greifen, habe ich dann einen Dopaminmangel? Ich weiß das nicht so genau. Nichtsdestotrotz, es ist ja auch egal. Und wenn es Gaba Aminobuttersäure wäre oder irgendwas anderes in meinem Gehirn los ist, es ist ja ein Phänomen, dem ich auch irgendwie entgegenwirken will. Also ich habe ja nichts dagegen, wenn ich um 21.30 Uhr zu nichts mehr geistig in der Lage bin und nur noch Kurzvideos gucken kann, dass ich dann Kurzvideos gucke. Das ist ja nicht schlimm. Solange ich auch noch konzentriert hochwertige Arbeit produzieren kann und mich fokussieren kann. Aber wir beide haben ja auch das Gefühl, das kann uns entgleiten und wir kennen auch Leute, denen es noch viel mehr entglitten ist. Und man will das ja nicht aus der Bahn gelangen lassen. Ich weiß nicht genau, ob es Dopamin ist, aber die Konzentrationsfähigkeit, die Ablenkbarkeit, die ist schon zu einem Problem geworden für sehr viele.
Stumpfen wir ab mit der Zeit? Also brauchen wir immer mehr davon? Brauchen wir immer, so wie Anne Lemke das im Grunde genommen sagt, brauchen wir immer höher, schneller, weiter, um überhaupt noch Freude oder Motivation oder Euphorie zu empfinden?
Ja, auch das ist eine häufige Erzählung, die ich auch plausibel finde. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich die wissenschaftlich irgendwie untermauern könnte mit Studien, die ich gelesen hätte oder so. Aber sowohl bei der Nahrung, wo irgendwie der Trend zu kaloriendichteren, salzigeren, geschmacksintensiveren Nahrungsmitteln da ist, als auch bei Informationen, wo der Trend zu in kürzerer Zeit mehr reißerische Informationen zu konsumieren da ist. Ich glaube schon, dass das Gehirn sich an eine gewisse Dichte gewöhnt von Informationen und an eine gewisse Frequenz von reizvollen Informationen und dass man dann davon auch wieder runterkommen muss. Und das ist so eine Art Digital Detox, die man dann so im Kopf hat. Und ich glaube, wenn man, sagen wir mal, einen Job hat, wo man 8 Stunden am Tag normale menschliche Interaktion hat, wo man einfach mit Menschen redet, ohne große Bildschirme dazwischen, dann ist man jetzt nicht besonders gefährdet, dass man jetzt sofort alle 3 Wochen Digital Detox machen muss, bevor man wieder ein YouTube-Video gucken darf. aber wenn man natürlich irgendwie so in so einem Loch ist und 3 Wochen lang nur noch 30-Sekunden-Videos geguckt hat, dann wird man Schwierigkeiten haben, 90-Minuten-Film zu gucken. Das ist, glaube ich, Common Sense. Das ist, glaube ich, wirklich so. Und man darf da ein bisschen auf sich achten. Ich würde das für mich auch in Anspruch nehmen, dass man eine Mischung hat. Und wenn man jetzt viel Bildschirmarbeit hatte, dann ist es vielleicht wirklich gut, draußen spazieren zu gehen oder ein bisschen zu joggen oder so und sich mal wieder zu resetten. Also ich glaube schon, dass das richtig ist.
Nochmal aus deiner Sicht als Psychiater und jemand, der sich mit der Neurobiologie sehr, sehr gut auskennt. Warum ist denn zum Beispiel TikTok so besonders gefährlich für uns? Also gefährlich in Anführungsstrichen, ja, aber für unser Gehirn auf jeden Fall.
Ich glaube, dass da 2 Sachen zum Tragen kommen. Das eine ist, man kriegt ja in kurzer Zeit viele Reize, die irgendwie Dopamin ausschütten oder das Belohnungssystem aktivieren, weil es irgendwie ein Video ist, über das ich lache oder das mich interessiert oder das für mich von Bedeutung ist. Ja, für mich von Bedeutung, das ist halt wieder so eine Dopaminsache. Aber ich kriege da relativ viel. Und es gibt ja noch einen Algorithmus dahinter, der ziemlich genau darauf optimiert ist, dass, wenn meine Aufmerksamkeit nachlässt, es wieder einen anderen Reiz bringt, der dann doch wieder funktioniert. Sodass ich da nicht 10 Minuten lang irgendwas Langweiliges sehe, sondern dann würde ich weiter scrollen und der Algorithmus würde sich denken, okay, er hat jetzt genügend alte Apple-Computer-Restaurationen gesehen, er muss jetzt mal wieder ein paar tanzende Menschen sehen. Und das führt dazu wieder, dass die Aufmerksamkeit höher ist und das Dopamin-Level, wenn wir es jetzt einfach mal so sagen, wieder hoch ist. Da kommt man gar nicht in irgendwelche ruhigeren Fahrwasser. Das anders als die Erzählgeschwindigkeit von einem Abend, wo ich mit Menschen rede, wo mal was Dramatisches erzählt wird, aber dann auch wieder ein bisschen Pause ist. Und auch bei einem 90-Minuten-Film ist ja nicht immer großer Showdown, sondern da sind ja auch mal langsamere Episoden. Aber diese Apps, die optimieren ja schon darauf, dass die Aufmerksamkeit durchgehend hoch ist. Und viele kennen das ja auch, ich kenne das auch von mir. Man denkt sich, naja gut, jetzt gucke ich noch 2, 3, dann ist mir eigentlich sowieso schon langweilig, dann kann ich auch aufhören. Und genau in dem Moment kommt dann eins, wo man sich denkt, ja, das ist gut, dass ich das noch gesehen habe. Das ist ja interessant, was hat denn der Trump heute gesagt? Und das spielt einfach auf der Dopamin-Klaviatur so gut, dass uns das besonders festbindet. Und ich glaube, dass diese Algorithmen gar nicht so kompliziert sind. Also wenn die einfach sehen, er bleibt dran, dann machen sie was Ähnliches, er bleibt nicht dran, dann machen sie was etwas anderes. Das könnte man mit relativ einfachen Algorithmen so machen, dass es uns Säugetiere schnell also am Haken hat. Ne? Und so ist es ja auch.
Mhm. Anna Lemke, sie ist heute nicht da. Ich hänge ja nur in diesem Buch einfach drin, weil es mich so wahnsinnig fasziniert hat. Spricht über das Zentrum, wo Schmerz und Vergnügen im Gehirn stattfinden. Also sie stellt die These auf, dass wir Schmerz nicht mehr wirklich gewohnt sind, also auch nicht gewohnt sind, zum Beispiel mit negativen Gefühlen zu sein, also mit Traurigkeit, mit Angst, mit Einsamkeit und was halt einfach alles zum Menschsein so dazugehört. und deswegen eine höhere Sucht haben nach Vergnügen, aber das Zentrum oder die Partie oder das Areal im Gehirn ist dasselbe.
Ja, beides stimmt. Also zum einen sind Schmerz und Freude sehr eng verbunden. Man kann sich das leicht darüber herleiten, dass Endorphine Freude auslösen. Aber Endorphine sind ja auch wie Morphium-Opioide, die Schmerz lindern. Das ist schon sehr nah beieinander. Wenn der gleiche Transmitter, das ist jetzt ein etwas weit gefasster Begriff, für Schmerz Linderung und Freude zuständig ist, dann sind die schon sehr eng beieinander und das ist so. Und das Zweite, du hast das Konzept angesprochen, dass wir es nicht mehr so gewohnt sind, dass das Leben nicht nur aus Spaß und interessanten Dingen besteht, sondern dass auch Langeweile und traurig sein und ruhige Phasen zum Leben gehören. Das hat sich so ein bisschen vergessen, ja. Ich bin jetzt alt genug, dass ich erzählen kann, früher, da hat man sich halt auch mal eine Stunde gelangweilt, wenn einfach nichts los war und man war erst in einer Stunde mit Freunden verabredet und dann hat man auf einer Bank gesessen und gewartet, bis die gekommen sind oder so. Das macht ja heutzutage kein Mensch mehr. Nach 30 Sekunden zieht das Handy raus und sieht den letzten Aufreger in den Nachrichten. Langeweile tut den Menschen aber wahrscheinlich ziemlich gut und auch eine Abwechslung aus ruhigen Zeiten und aufregenden Zeiten, das ist ja auch noch ein Punkt, diese Themen, die uns so fesseln, sind leicht mal Aufreger, klar, irgendwie reizvoll ist auch was, aber Aufreger sind auch was. Das ist nicht unbedingt das dem Menschen innewohnende Verhältnis. Ich bin ja ein großer Freund der Langeweile und versuche auch Langeweile zu kultivieren, aber das ist auch gar nicht so einfach, ne? Mit Job und Kindern und so, dann schafft man es mal an einem Sonntag, sich 2 Stunden zu langweilen, dann freue ich mich sehr, wenn ich das hinkriege, aber es ist auch schwierig.
Und für viele Menschen echt auch ein total unkomfortables Gefühl, ne? Langeweile. Also ich meine richtig, richtig unkomfortabel.
Ja, genau. Und dem kann man ja leicht entkommen, indem man diese kleinen Dopamin-Spiele spielt und diese Video-Apps startet. Ich finde, man sieht das auch auf der zeitlich etwas längeren Achse, mal auszuhalten, dass man nach einem Verlust beispielsweise 2 Wochen traurig ist. Ich möchte ja keinem wünschen, traurig zu sein. Das ist ja auch ein unangenehmes Gefühl. Ich will auch nicht 2 Wochen traurig sein. Aber es gehört zum Leben natürlich auch dazu und man darf sich dem auch dann mal wieder für eine Stunde entziehen. Aber die Toleranz dagegen, dass es mal traurig oder langweilig ist, die ist wahrscheinlich wirklich gefallen.
Ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit einem Freund, der hat mir, ich glaube tatsächlich auch auf TikTok, ich bin nicht bei TikTok, aber er ist ein großer Fan von TikTok, hat mir ein Foto gezeigt, wo irgendwie drauf stand, wenn du besonders traurig heute bist, dann schenk dir doch ein schönes Bad ein oder mach einen schönen Spaziergang oder triff einen lieben Menschen. Also eigentlich total nett gemeint und dann sage ich, oder sei doch einfach traurig. Und dann in dem Moment hat er es gehabt und dachte so, ja okay, stimmt. Und wir leben so in so einer Zeit, ich glaube deswegen fasst mich das Thema auch so an, wo natürlich diese berühmte positive Toxizität oder die toxische Positivität, so wäre es eigentlich richtig, eine Menge Irritation hervorruft in den Leuten, weil ich schon das Gefühl habe, dass auch viele Menschen, inklusive mir, das war auch bei mir lange so, also ich habe auch zu meiner Therapeutin mal gesagt, wann werde ich das alles endlich los? Und dann hat die mich angeschaut, als wäre ich verrückt und hat gesagt, das wirst du nie los, du lernst damit zu leben. So. Und ich glaube, das müssen wir kapieren, dass es halt zu unserem Menschsein dazugehört, traurig zu sein, sich zu langweilen, mal einsam zu sein oder auch wütend oder was auch immer. Aber wir, da finde ich, hat Social Media auch einen großen Beitrag zu geleistet. Wir haben so den Anspruch, dass alles nur noch geil sein muss und Einhörner durch die Welt galoppieren. Und wenn die nicht mehr reichen, dann muss irgendwie noch was Tolleres um die Ecke kommen. Und das finde ich echt problematisch.
Also wir haben ja hier, meine Kinder und ich, den stromfreien Tag so ungefähr. Einmal im Jahr, ist ja seltener geworden. Da schalten wir den Strom aus, außer für den Kühlschrank. Den lassen wir an. Der Rest ist aber ausgeschaltet. Wir kassieren auch alle digitalen Geräte ein und machen einen Tag gar nichts. Das mit dem Kochen, da mache ich manchmal jetzt Kompromisse, da mache ich auch den Herd an. Aber gut, da könnte man natürlich auch Feuer machen. Und sonst nichts. Und dann kann man halt Brettspiele spielen und Papierbücher lesen. Und das ist immer wieder doch ein bisschen lustig. Vor allem der Teil, dass es ja dunkel ist und man mit Kerzen leuchtet und so, ist lustig. Aber es ist eben auch ganz lustig, einen ganzen Tag sich drauf einzulassen, dass jetzt alles halt eine Nummer ruhiger abgeht. Aber schlecht ist es natürlich nicht, ne? Also der stromfreie Tag ist nie schlecht. Ja, also das macht eigentlich schon Spaß. Aber es tut weh praktisch. Ne? Man denkt sich mittags, naja, gut, also
ist ja albern.
Ich bin ja auch beruflich, auch muss ich auch erreichbar sein. Bin ich auch im Übrigen. Also mein Handy ist, weil ich wirklich im Krankenhaus arbeite, auch nicht so hundertprozentig aus. Aber man hat so eine Art Entzugsbeschwerden. Das kann man ja nicht leugnen.
Mhm. Also sprich, sind wir eigentlich alle eher eingeladen, zu lernen, zu fühlen, anstatt den Anspruch zu haben, immer gut drauf zu sein.
Ja, also ich glaube, dass das sehr weise ist und dass das zu selten besprochen wird, dass Langsamkeit dem Kopf gut tut und dass die Akzeptanz, dass nicht immer was Positives los ist, dem Kopf gut tut und dass man nicht immer glücklich sein muss. Es reicht auch, wenn man was Sinnvolles macht oder wenn man nichts macht oder wenn man sich langweilt und dann ist man auch mal wieder glücklich, aber man kann sowieso nicht dauerhaft glücklich sein. Und das, was wir da erleben, wenn wir eine Stunde TikTok gucken, ist ja auch kein Glück, ne? Also wir sind dann irgendwie abgelenkt und es ist auch irgendwie lustig und so. Aber Glück ist ja jetzt auch wirklich was anderes, ne? Also das ist ja eine Beschallung, die Stille wegnimmt, aber Glück ist es jetzt auch nicht unbedingt.
Ich habe oft den Eindruck, dass wir, auch wenn wir so zum Scrollen neigen, also auch auf Instagram oder YouTube kann mich auch total einsaugen mit irgendwie guten Musikvideos oder so. Bei Instagram bin ich bei Waschbär-Videos und Husky-Videos völlig verloren und das weiß natürlich der Algorithmus und knallt mir ein Ding nach dem anderen um die Ohren. Und ich finde, häufig empfinden wir es, als würde es uns beruhigen und vielleicht auch ein gutes Gefühl geben. Aber danach habe ich doch eher den Eindruck, dass der Körper eher gestresst ist. Also dass es jetzt nicht dazu beigetragen hat, dass mein Parasympathikus wahnsinnig aktiv ist, sondern dass ich eher in so einem hochsympathikotonen Zustand bin.
Ja, weil es auch nicht wirklich eine Beruhigung ist, sondern es ist eine Stimulation. Und die Algorithmen sind auch für Stimulation eher da als zur Erholung oder Entspannung. Das ist schon so.
Gibt es denn natürliche oder, ich sage jetzt mal, ressourcenstarke Möglichkeiten, auf den eigenen Dopaminspiegel Einfluss zu nehmen, außer jetzt vielleicht durch ein Glas Wein oder eine Zigarette oder ein Videospiel oder eine halbe Stunde TikTok?
Ja, eine ganze Reihe von Sachen sind sicher dafür geeignet. Ich nenne mal zwei. Also wenn man tanzt mit anderen Menschen, das ist wahrscheinlich überhaupt das Beste, was man machen kann.
Ach, also
man bewegt den Körper. Man hat soziale Interaktionen, man spürt und riecht und ist im direkten Kontakt mit anderen Menschen. Und man lacht ja normalerweise auch. Das ist sicher eine reine Quelle von echter Freude, die auch was wert ist, die wir, glaube ich, zu selten nutzen. Gut, ich kann jetzt auch nicht besonders gut tanzen und vielleicht ist das auch nicht jedermanns Sache. Aber Aktivitäten dieser Art gehören sicher dazu. Und auch ein Spaziergang im Wald ist ohne Zweifel etwas, was eine natürliche Art der Stimulation ist, die gut und gesund ist. Ich glaube, man muss auch ein bisschen gucken, was man gerne macht. Ich zum Beispiel gehe gerne joggen, da bin ich jetzt völlig alleine, aber auch das ist etwas, was dem menschlichen Rhythmus irgendwie nahe kommt. Da bin ich ja auch nicht die ganze Zeit glücklich, also teilweise ist es langweilig zu joggen, wenn man längere Strecken joggt, um ehrlich zu sein. Und teilweise tut einem auch was weh oder so, aber es ist halt was sehr Natürliches und ich glaube, diese Arten von Dopaminquellen sind ganz gut, weil nach dem Laufen, wenn man geduscht hat und sich dann ins Bett schmeißt, dann ist man schon anders glücklich, als wenn man jetzt nur YouTube geguckt hätte. Mhm. Das ist ja so. Also ich glaube, man muss da gar nicht irgendwie ganz komplizierte Sachen machen, sondern sich fragen, was liegt mir als Menschen eigentlich? Und ich bin nicht sehr technikfeindlich eigentlich. Ich finde, Technik macht uns das Leben an vielen Stellen einfacher und besser. Und wir würden jetzt nicht reden, wenn wir keine Technik verwenden würden. Und es ist wertvoll, dass wir es tun können. Aber der Mensch ist einfach einer der Affenarten und die kraulen sich gerne gegenseitig, die hängen im Baum, die essen mal eine Banane und dann ist auch mal wieder eine Stunde Ruhe. Und das darf man jetzt nicht vergessen. Also wenn man die ganze Zeit sich mit Technik beschäftigt, das kann man schon machen, aber es ist der Natur des Menschen kommt es nicht so entgegen. Und ich glaube, es reicht, ein vernünftiges Verhältnis aus natürlichen und dann wieder sehr technisch modernen Sachen zu machen. Ich glaube, das führt einen nicht sofort in den Abgrund. Aber man darf die natürlichen Sachen auch nicht vernachlässigen, glaube ich persönlich.
Ja, ich denke mir das manchmal, wenn ich so in der U-Bahn sitze oder im Zug oder auch am Flughafen, dann denke ich oft so, Mann, wir sind soziale Wesen in einer komplett antisozialen Welt, weil wirklich alle in ihren Bildschirmen schauen und Menschen sind gar nicht mehr in der Lage, sich in die Augen zu blicken oder sich zu unterhalten. Und mich nimmt das echt mit. Ich finde es wirklich schlimm.
Das hat sich total geändert. Früher war es in der U-Bahn so, dass ja keiner irgendwie ein Handy hatte und man konnte sich auch mal angucken oder sogar ansprechen. Es war auch nicht creepy. Wenn man heute in der U-Bahn sitzt und sein Gegenüber, das man nicht kennt, anlächelt, dann wird man ja praktisch aus dem Zug geworfen. Das ist ja völlig ungewöhnlich geworden. Das ist tatsächlich komisch geworden.
Jetzt stehen wir kurz vor Fasching. Ab Aschermittwoch wird wieder gefastet bis Ostersonntag. Und was tatsächlich seit geraumer Zeit, ich weiß nicht, ob das Buch von Anna Lamke, das packe ich euch übrigens auch in die Shownotes, gerne, ob das damit zusammenhängt, macht sich tatsächlich das Dopaminfasten langsam breit. Und Menschen hashtaggen das bei Instagram, was natürlich an sich schon witzig ist, dass sie es bei Instagram posten. Wie lange brauchen wir denn, um vom Dopamin runterzukommen?
Also ich bin da auch nicht klüger als andere. Ich weiß das auch nicht so genau. Ich mache das auch nicht selber aktiv mit mir selbst so bewusst. Aber ich glaube, dass das eine gute Sache ist. Also ich glaube sowieso, die Extreme sind nicht so gut. Und man sollte mal, wenn man irgendwas zu viel macht, dann mal wieder zu wenig davon machen. Und so Mitte und Abwechslung. Ich bin da grundsätzlich ein Freund von. Und ich glaube auch, dass das mit dem Dopaminfasten eine ganz gute Idee ist. Und man kann sich ja mal selber dran ausprobieren. Also Leute trinken im Januar nichts, auch um zu gucken, wie viel Entzugsbeschwerden sie haben. Und wenn es nichts an Entzugsbeschwerden zu vermelden gibt, dann denken die sich, gut, vielleicht habe ich es nicht übertrieben. Aber wenn der Januar dann grausam ist, dann sollte man vielleicht das ganze Jahr keinen Alkohol mehr trinken. Mhm. Wenn ich das mal so experimentell mache, ein, zwei Tage, also stromfreier Tag, und es ist zu schlimm, dann sollte ich vielleicht aufmerksam sein, ja. Ich finde das ganz gut, langweilige, ruhige, andere Sachen in das Leben einzustreuen und mal damit zu experimentieren. Ich glaube, das ist ein Teil der Achtsamkeit, der in den klassischen Achtsamkeitserzählungen nicht so drin ist, obwohl die ja das eigentlich enthalten, im Moment sein. Und keiner, der achtsam ist, guckt TikTok, ne? In dem Moment, wo er das Gefühl hat, achtsam zu sein. Aber das gehört, glaube ich, zu der zukünftigen Definition von Achtsamkeit auch dazu, dass ich mal nicht mich ablenke ein paar Tage, eine Woche. Mhm.
Wie bewertest du denn als Psychiater in einer Klinik, und Alkohol ist sicherlich ein, vor allem in Deutschland im internationalen Vergleich, eine der Quellen für Dopamin oder für die Auslösung von Dopamin, muss man ja sagen. Man nimmt ja nicht über den Alkohol Dopamin zu sich, sondern man nimmt den Alkohol zu sich und das Gehirn fängt an zu feuern. Und du hast natürlich in der Klinik ja auch mit den Folgen von Alkohol zu tun. Wie bewertest du diesen ja doch sehr relaxten gesellschaftlichen Umgang mit Alkohol oder auch Legalisierung von Cannabis?
Ja, zum Alkohol. Ich glaube, in 30 Jahren werden wir über das jetzige Alkoholkonsummuster der Deutschen sprechen, wie wir über das Rauchverhalten in den 70ern der Deutschen sprechen. In den 70ern hat man im Hörsaal, im Kino und im Restaurant geraucht. Wir können uns das heutzutage nicht mehr vorstellen.
Ich habe im Flugzeug noch geraucht.
Ich habe im Arztzimmer geraucht.
War das, du hast gewonnen. Stich.
Ja. Und wir trinken zu viel Alkohol. Alkohol ist nicht gesund und dieses regelmäßige Trinken auch von 2 Glas Wein ist auch nicht gesund. Kein Alkohol ist gesünder als jede Menge Alkohol. Und die Deutschen, deren liebste Droge ist halt der Alkohol und das wird gesellschaftlich normiert als, ja, nein, das ist kein Problem. Das ist aber Quatsch. Also weder schmeckt Alkohol gut, noch ist das nötig, um irgendwie zufrieden mit der Welt zu sein. Ich glaube, wir trinken alle viel zu viel Alkohol und es ist besser, praktisch keinen Alkohol zu trinken. Klingt so ein bisschen langweilig. ich finde es gar nicht langweilig. Ich trinke ganz wenig Alkohol. Ich vertrage es auch nicht so. Ich vermisse es auch gar nicht. Also ich denke mir, das wird völlig überbewertet mit dem Alkohol. Mhm. Die Deutschen sind nicht so gewohnt mit dem Cannabis. Inzwischen gibt es ein bisschen mehr Erfahrung. Jedenfalls junge Leute, also großer Teil der Bevölkerung hat ja Erfahrung mit Cannabis. Es ist aber keine so öffentlich gelebte Sucht. Die Sucht der Deutschen ist der Alkohol und die wird am stärksten verharmlost. Und klar, also in der Klinik sieht man viele Menschen, deren Leben kaputt geht durch den Alkohol, weil sie körperliche Schäden haben, weil sie abhängig sind. Und das macht ja das Sozialleben, das finanzielle Leben, die Partnerschaft in der Regel kaputt und das ganze Leben kaputt. Und dann denkt man sich, okay, das hat aber auch keiner erzählt, wenn immer gesagt wurde, naja, ein Glas Wein zum Abendessen, das ist ein Zeichen von Kultur. Die Menschen, die ich sehe, die haben einen hohen Preis dafür gezahlt. Also ich glaube, der Alkohol wird überhaupt nicht in seiner Gefahr genügend ernst genommen. Klar kann man als Jugendlicher mal Erfahrung damit machen, sich schwer zu besaufen. Und klar ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn man mal Alkohol trinkt. Aber beispielsweise das tägliche Trinken, ich glaube nicht, dass das fürs Gehirn super ist. Also wenn man einmal die Woche trinkt, finde ich schon was ganz anderes. Jetzt nicht wie die Norweger dann auf 3 Promille, sondern einmal die Woche 2 Glas Wein, gut. Aber es gibt sehr viele Menschen, die über 10 Jahre lang täglich 2 Glas Wein trinken und sagen, ja, das ist ja nicht so gefährlich, ist es vielleicht auch nicht. Und danach sind sie aber dann plötzlich alkoholabhängig. Und das ist kein Spaß. Man möchte keine Sucht haben. Das ist eine schwere Krankheit. Das ist nicht gut.
Und auch da spielt Dopamin ja eine Rolle.
Ja. Das aktiviert das Belohnungssystem. Ja.
Und Cannabis wird ja auch medizinisch teilweise eingesetzt. Ich kenne aber auch Menschen zum Beispiel, die aufgrund von Restless Leg Syndrome oder Angststörungen sagen, dass Cannabis würde ihnen helfen, sich zu beruhigen. Aber ist es wirklich so, dass es hilft?
Also ich will einen Satz vorweg schicken. Ich finde die Cannabis-Legalisierung persönlich gut, weil sie dazu führen wird, wenn man das mal konsequent macht, dass die Jugendlichen nicht mehr zum Dealer gehen müssen, sondern sauberes, legales Cannabis bekommen. Und auch die Nicht-Jugendlichen müssen nicht mehr zum Dealer gehen. Ich finde die Legalisierung gut. Jetzt zu deiner Frage, wie viel taugt das medizinisch? Also es gibt eine Indikation, da wird immer wieder gesagt, man habe da schon mal Patienten gesehen, wo es wirklich was hilft. Bei der multiplen Sklerose, da gibt es so Muskelverhärtungen und Verkrampfungen. Da kenne sogar ich einen Patienten, der davon einen echten Vorteil hat. Also das gibt's schon, ist aber super selten. Und dann war ja die Vorstellung, ja, wenn das jetzt legalisiert wird, ist auch wirklich medizinisch leichter zu verschreiben. Es ist auch so, man braucht keine Betäubungsmittel mehr, keine komischen Anträge, es geht viel leichter. Und es gab so eine Welle der Erfahrungssammlung, kommt raus. Also Cannabis, ich kenne keinen Arzt, der jetzt große Erfolge bei normalen Krankheiten mit Cannabis hat. Gegen Appetitminderung, gegen Ängste, gegen Schwäche, gegen Schmerzen. Es ist gegen viel eingesetzt worden. Große Erfolge sehe ich nirgendwo. Am häufigsten sehe ich Patienten, die es versuchen, gegen Schmerz einzusetzen, aber ohne berauschende Erfolge. Mhm. Und in der Psychiatrie gab es natürlich auch einige Versuche, wo man es gegen einsetzen kann. In der Psychiatrie hat es sich überhaupt nicht durchgesetzt, meiner persönlichen Beobachtung nach. Das steht auch überall, dass das natürlich die Psyche auch negativ beeinflussen kann. Ich meine, das kennt man ja von jedem, der zu viel Cannabis raucht. Und da hat es sich als Medikament auch nicht so durchgesetzt. Also, dass das medizinisch jetzt so ein großer Fortschritt ist, das kann ich nicht sehen. Ich glaube, der Mensch hat ein Recht auf Rausch und der Cannabisrausch ist einer, den die Menschen dem Alkohol auch vorziehen können. Es gibt manche, die finden das besser. Kann ich nichts zu sagen. Ich finde, kann sich jeder entscheiden. In Maßen kann man beides gut vertreten. Der Mensch hat ein Recht auf Rausch. Deswegen finde ich es gut, dass Cannabis legalisiert ist. Aber Krankheiten behandeln, da gibt es keine großen Sachen, wo man sagt, so, jetzt sind aber alle nicht mehr depressiv und Schmerzen ist ein gelöstes Problem. Da sind wir weit von entfernt. Die meisten Patienten probieren es längere Zeit, sind müde davon schon mal, gut, aber dann hört es auch wieder auf. Das ist meine persönliche Beobachtung. Es gibt bestimmt Ausnahmen und es gibt bestimmt auch Leute, die sagen, was redet der Dreher da für ein Quatsch? Ich sehe das ständig, dass das hilft. Aber du hast ja jetzt mal mich gefragt und ich habe keine großen Anwendungen gesehen bislang.
Ich muss noch nachdenken über den Satz, der Mensch hat ein Recht auf Rausch. Wahrscheinlich hast du recht, denn ich habe eine Kette, auf der steht Learning by Burning. Und wir sind ja auch Menschen und wir müssen Erfahrungen machen und dann dementsprechend auch, wenn wir uns die Finger verbrennen, dann dementsprechend auch mit den Konsequenzen dieser Erfahrungen klarkommen und leben. und vielleicht auch resilienter daraus wieder uns entfalten.
Das stimmt, aber der Rausch ist ja auch was Angenehmes. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, in eine Kneipe geht und 3 Glas Bier trinkt und dann seine Hemmungen verliert und die Liebe seines Lebens findet und sich dabei wohlfühlt, weil man eine leichte euphorische Wirkung hat, das ist ja nichts Sündiges, das ist alles in Ordnung. Der ganze Rausch ist in Ordnung. Also man kann ja einfach, es geht einem ja unter Alkohol auch, man ist ja am Anfang enthemmt, aber dann auch leicht euphorisiert.
Das entspannt ja Sachen, natürlich auch, ne?
Entspannt auch. Es wirkt auch gegen Angst, so ist jetzt nicht. Und das ist ja alles in Ordnung, das darf man ja machen. Ich glaube, da ist auch die Sache mit dem Mittelmaß nicht schlecht. Wenn ich dann die Liebe meines Lebens gefunden habe, kann ich vielleicht am nächsten Abend auch was ohne Alkohol finden, was mir Spaß macht. Und wenn ich nur noch Alkohol trinke, um mich wohlzufühlen, habe ich es verpasst, ne? Dann habe ich es verbockt. Aber ein leichter Rausch ist nun definitiv etwas, was man hin und wieder sich gerne gönnen kann. Der Mensch hat ein Recht auf Rausch und manchmal will er sich auch abschießen und sich also schwer betrinken. Ja, es gibt kein Gesetz, das das verbietet, dann soll man das machen, vielleicht nicht zu oft. Ne? Und die Menschen werden sich dieses Recht auf Rausch auch immer holen, also das kann man
das
nicht
verbieten. Das glaube ich auch, nee, das glaube ich auch.
Und deswegen ist es aus staatlicher Sicht wahrscheinlich gut, halbwegs sichere Wege anzubieten, damit keine unsicheren gewählt werden müssen. Und Legalität spielt eine große Rolle, also beim Cannabis, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, da gibt es viel Probleme mit Beimischung von synthetischen Cannabinoiden, wenn man es illegal beziehen muss. Also schon das würde begründen, warum ein legaler Weg ganz gut ist.
Jetzt hat sich gerade dein Smartphone gemeldet. Springt dann sofort das Dopamin-Programm, springt es dann gleich an?
Ja, eigentlich nur, weil ich mit meinem Sohn zusammen Pizza bestellt habe und da so ein natürliches Ende gleich sein könnte. Die ist aber erst in einer Viertelstunde angekündigt, die Pizza.
Sehr gut. Ich wollte nämlich eigentlich auch über meine Alkohol-Cannabis-Thematik so ein bisschen noch eine sanfte Brücke schlagen zu einem Thema, wo ich erst dachte, boah, wie kriege ich denn das mit Dopamin zusammen? Und nachdem ich dann aber immer tiefer in das Buch eingestiegen bin und in das Thema, dachte ich, eigentlich passt es echt total gut zu Dopamin oder zumindest nach dieser Jagd nach dem nächsten High oder nach dem nächsten Höhepunkt oder dem nächsten ultimativen Ding. Und das ist ein aktueller Trend, den es nicht zum ersten Mal gibt. Den gab es nämlich schon mal in den 70er Jahren. Dann, das habe ich nicht mitbekommen, aber meine Therapeutin hat es mir gesagt, Ende der 90er. Und aktuell findet es wieder große Begeisterung und findet auch viel Verbreitung über Social Media. Ayahuasca im peruanischen Dschungel oder Psychedelic Retreats im Ausland, Dunkelretreats, stille Retreats, wo ich habe allein letztes Jahr mit 3 Menschen zu tun gehabt, die aus Psychedelic Retreats mit LSD oder Psilocybin mit schweren Angststörungen zurückgekommen sind und mit psychotischen Zuständen. Und ich kenne Menschen, die nach Dunkelretreats Psychosen entwickelt haben. Und ich habe dafür einen schönen Begriff gehört, nämlich New Age Narcissism. Ist das auch eine Dopaminjagd?
Also deine Beobachtung möchte ich erstmal teilen. Auf diesem Spektrum Psychedelika einzusetzen, um psychische Krisen zu behandeln, da gibt es das eine Ende, wo wissenschaftlich kontrollierte, vernünftige Dosierungen unter einem vernünftigen Setting mit sehr viel Psychotherapie eingesetzt werden. Und die haben auch ganz interessante Ergebnisse. Absolut. Im Sinne von hilfreich, positiv, langfristig gegen Depressionen wirksam und im richtigen Setting ganz gut. Wir wollen jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, aber ich kenne auch sehr viele, die auf der anderen Seite des Spektrums sind, wo irgend so ein Heilsbringer verkündet, ich dosiere jetzt das LSD nach meinem Ermessen und hat keine Ahnung, wie viel man gibt. Und je intensiver das Gefühl ist, das ich bei dir auslöse, desto besser kriegst du dein Trauma verarbeitet. Und die landen dann psychotisch bei uns in der psychiatrischen Klinik. Also daher kenne ich auch welche. Und ganz viele, wo das nicht in der psychiatrischen Klinik endet, aber wo dieses Heilsversprechen, also je erlebnisaktivierender etwas ist, desto besser. Und wir machen das jetzt mit chemischen Drogen, völlig irregeleitet ist. Also die Heilung von seelischen Krisen funktioniert nicht über das lauteste und dramatischste Mittel. Üblicherweise erlebnisaktivierende Techniken können was bringen und dann reichen für den Menschen, wenn er fokussiert ist, aber auch ganz normale erlebnisaktivierende Sachen wie sprechen, vorstellen,
Zeit, Geduld.
Ja, brauche ich kein LSD für. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Leuten, die das nicht richtig einsetzen und Menschen, die auf Hilfe hoffen, auch schädigen und hinters Licht führen und finanziell ausnehmen und dann Heilsversprechen bringen, dass das überhaupt nicht eingelöst werden kann und das auch kontrolliert werden muss, weil es auch wirklich gefährlich werden kann. Und das kenne ich auch wiederum aus dem beruflichen Alltag. Es kann wirklich gefährlich werden, wenn man nicht weiß, was man da macht. Und selbst wenn die Leute jetzt nicht schwer psychotisch werden, das, was sich bessern soll, das kann sich auch sehr verschlechtern unter solchen Maßnahmen.
Ich glaube, LSD wird sogar im Fettgewebe des Körpers gespeichert und kann Monate später irgendwie reaktiviert werden oder kann auch irgendwie unter Belastung, wenn man Sport macht oder so, zumindest habe ich das gelesen in einem Artikel, kann das nochmal mit so einem Flashback einem um die Ohren fliegen?
Ja, also LSD macht ja eigentlich keinen Rausch und macht nicht glücklich. Man wird deswegen auch gar nicht süchtig von LSD, obwohl es eine illegale Droge ist, wird man davon nicht süchtig. Wenn man das einmal nimmt, hat man auch die nächsten Tage gar kein großes Interesse mehr dran, weil es wirkt auch gar nicht mehr. Es verändert aber die Wahrnehmung. Plötzlich hat man, ich habe es dann natürlich noch nie genommen, ich rede jetzt auch wieder blinde von den Farben, aber die Patienten berichten, man sieht dann Farben und empfindet die als eins mit sich, mit den Tönen, mit der Stimmung, in der man ist. Die Gedanken erweitern sich, also solche Sachen. Und wer das mal erleben will und das in einem vernünftigen Setting macht, der tut sich wahrscheinlich keinen Schaden. Wer allerdings sich davon verspricht, eine schwere psychische Krankheit darunter zu lindern, so einfach geht es jetzt wiederum dann auch nicht. Und da muss man schon sehr vorsichtig sein. Ja, und es gibt viele fettlösliche Substanzen. Das Cannabis ist die bekanntere, die sich im Fettgewebe einlagern und später noch freigesetzt werden. Alles, was ins Gehirn geht, hat auch eine gewisse Fettlöslichkeit. LSD kann das auch machen. Beim LSD gibt es diese Flashbacks, dass man also psychotisch wird und längere Zeit psychotisch bleibt. Etwas seltener ist bestimmt, dass man das nimmt, dann nicht psychotisch ist, nach 4 Wochen nochmal psychotisch wird, weil es sich aus dem Fettgewebe löst. Also es löst ja psychotische Denkstörungen aus. Wir Psychiater glauben, dass diese ganze Bewusstseinserweiterung im Wesentlichen eine psychotische Wahrnehmungsveränderung ist. Naja. Und darauf bleiben Leute auch hängen, wie man so schön sagt. Das ist jetzt nicht so häufig. Ich habe das ein paar Mal gesehen, dass aber von einem LSD-Konsum, der schon Wochen zurückliegt, immer noch psychotische Wahrnehmungsstörungen bestehen. Und dann hat man eben Leute mit einer schweren Psychose, die so ohne den Konsum dieser Substanz nicht gehabt hätten. Und das ist auch kein Spaß. Also dann ist man manchmal auf einer geschlossenen Station und schwer von der Realität getrennt, schwer krank und verliert alle seine sozialen Rollen in kurzer Zeit. Und das ist einer der Gründe, warum die Substanz so gefährlich ist und auch verboten ist, auch zu Recht.
Ich habe irgendwann vor 2 oder 3 Jahren meine E-Mail bekommen, wo mich jemand auf eine Ayahuasca-Erfahrung einladen wollte. Ich glaube, ich habe die Geschichte im Podcast schon mal erzählt. Und zwar mit dem Argument, die Pflanze würde nach mir rufen. Und dann habe ich mich bedankt und habe gesagt, das ist nett, ich höre den Ruf nicht. Und ich werde auch sicherlich nicht dabei sein, weil ich ja so einen Trauma-Hintergrund habe. Und ich glaube, bei Trauma empfiehlt es sich sowieso ordentlich vom Gas zu gehen und nicht anzufangen, irgendwo im Ausland in einem Setting, wo keine Therapeuten dabei sind und niemand die Geschichte der Partizipierenden kennt, rumzuexperimentieren. Also ich habe dankend abgelehnt und dann habe ich nochmal eine E-Mail bekommen von einer Dame, also diese Dame, die mich eingeladen hatte. Und dann hat die gesagt, ja, das wäre ja sehr, sehr schade für mich, dass ich den Ruf der Pflanze nicht hören würde. Und dann dachte ich auch, wie übergriffig und wie daneben. Und ich finde es einfach so wichtig, darüber aufzuklären, weil mir ist die ganze Berichterstattung und der Hype auf Social Media einfach momentan zu einseitig. Also sogar der Spiegel hat letztes Jahr einen frenetischen, euphorischen Artikel darüber geschrieben, weil eine Redakteurin ein Psilocybin-Retreat gemacht hat. Und ich weiß als Betroffene von Trauma, wie sehr man sich nach Heilung sehnt und wie schnell man in eine Falle tappt, wenn es um vermeintlich schnelle Lösungen geht. Und ich weiß, wie gefährlich das ist. Und ich wollte einfach dich als Psychiater dazu mal zu Wort kommen lassen, weil in der Debatte fehlt mir das einfach gerade.
Ich stimme dir da sehr zu. Also es gibt diese Studien in einem kontrollierten Rahmen, wo es positive Effekte geben kann. Aber es gibt auch sehr viele, die das als Geschäftsmodell probieren. Und es gibt einfach 2 Bedingungen in der Psychotherapie, die bekannt sind und gegen die sowas verstößt. Das eine ist der vertrauensvolle, sichere Rahmen. Der ist für jede Form von psychischer Heilung total wichtig. Und das kann ich nicht gut an einem Wochenende entwickeln. Es ist nicht ausgeschlossen, aber es ist kein dafür geeigneter Rahmen. Sich länger zu kennen, ist einfach besser für mehr Vertrauen. Ich finde diese Wochenenddinger schlecht. Und es gibt einfach eine Skala an psycho also an Erlebnisreaktivierung, wie stark die ist. Und das Einfachste ist, wenn ich nur irgendwie wie bei einem Polizeibericht in Worten über was rede. Das Nächste ist, wenn ich mir Bilder vorstelle. Das Dritte ist, wenn ich irgendwie noch Gerüche und Körperempfindungen mir vorstelle. Dann kommt die nächste Stufe, wenn ich mit anderen Menschen interagiere, wie beispielsweise bei einer Familienaufstellung, dann wird es erlebnisaktivierender. Und dann kann ich noch ein bisschen was draufpacken. Das ist dann erlebnisaktivierend. Das sind aber Techniken, die kann man nur bei psychisch relativ stabilen Menschen nach guter Vorbereitung und nur sehr überlegt einsetzen, weil sie ziemlich herausfordernd sind. Und wenn ich dann noch erlebnisaktivierender vorgehen will, dann muss ich mich wirklich fragen, was soll das eigentlich? Also das ist nicht erforderlich, um bestimmte Dinge zu bearbeiten. Und es ist auch gefährlich. Die Leute können darunter sehr überlastet sein. Und das verkauft sich natürlich gut. Da kann ich sagen, ja, also wenn das nicht hilft, hilft nichts. Das ist einfach das Wirkstärkste. Aber darum geht's nicht in der Psychotherapie. Das richtige Maß ist wichtiger als total erlebnisaktivierend. Und welche Erlebnisse ich aktiviere, da muss man auch ehrlich sein, das ist zwar ein bisschen von der Situation abhängig, aber ist auch nicht ganz vorhersehbar. Und können auch sehr unangenehme Erlebnisse sein. Und das kann einen sehr aus der Bahn werfen.
Mhm. Und da sind wir wieder beim Dopamin. Also ich glaube schon, dass es auch irgendwie mit Dopamin zu tun hat und mit dem großen Kick. Jetzt fällt mir noch eine letzte Frage ein zum Dopamin, die jetzt so ein bisschen aus dem Kontext gerissen ist. Aber es ist mir wichtig, sie zu stellen, weil ich glaube, dass es viele Menschen betrifft, weil dieses berühmte Erwachsenen-ADHS momentan ebenfalls in aller Munde ist. Gibt es Verbindungen oder gibt es einen Zusammenhang zwischen Dopamin und ADHS? Weiß man das?
Also das ist ja auch ein recht komplexes Thema. Es gibt ADHS bei Erwachsenen und es gibt ein häufig erzähltes Bildnis, was das ist, nämlich dass das erwachsene Gehirn, aber das wäre bei ADHS bei Kindern auch so, dass das Gehirn unterstimuliert ist eigentlich und sich deswegen ständig ablenken muss, damit es auf ein normales Stimulationsniveau kommt. Mhm. Das passt auch zu der Behandlung. Man gibt ja Amphetaminderivate in retardierter Form, aber die Ritalin, die aktivieren natürlich ein unterstimuliertes Gehirn würde dadurch ins Gleichgewicht kommen. Aber wir hatten das bei der Depression auch, da haben wir jahrzehntelang gepredigt, ja, also die Depression ist ein Serotoninmangel, weil Serotonin hilft gegen Depressionen. Aber so kann man nicht schließen, das ist formal logisch falsch, nur weil etwas hilft, heißt das nicht, dass das die Ursache der Krankheit ist. Ja, also wenn ein Hemd gerissen ist, dann hilft Nähen, aber die Krankheit ist nicht zu wenig Naht irgendwie. Das war ein schlechtes Bild, aber du weißt, was ich meine. Also nur weil etwas hilft, heißt das nicht, dass der Mangel daran die Ursache der Krankheit ist. Beim ADHS ist aber sicherlich diese Aufmerksamkeitsregulation gestört und Dopamin ist ein wichtiges Element der Aufmerksamkeitsregulation. Und das ganze Gehirn ist immer ein kompliziertes Netzwerk aus mehreren Systemen. Das ist da sicherlich auch enthalten. Dass wir in einer Zeit leben, wo das jetzt auch wieder vermehrt diskutiert wird und dass auch sehr viel mehr Erwachsene als vor 50 Jahren angeben, sie haben diese Symptome und vielleicht auch wirklich die Krankheit haben. Ich will das gar nicht so ins Unwahrscheinliche ziehen. Das kann aber schon auch mit der Zeit zusammenhängen und vielleicht gibt es Faktoren, die wir jetzt noch nicht so identifiziert haben, die das Krankheitsbild auch begünstigen. Vielleicht auch, wenn ich 10 Jahre lang immer nur TikTok gucke und dann nachher sage, ich kann mich nicht so gut konzentrieren. Das würde mich jetzt auch nicht komplett überraschen.
Letzte Frage an dich, lieber Jan, gerne aus dem Bauch heraus, weil ich ja schon hier mit ein paar Neurowissenschaftlern auch gesprochen habe, auch mit Psychiatern, also Menschen, die sich sehr, sehr viel beruflich mit dem Gehirn beschäftigen. Was glaubst du prozentual gesehen? Wie viel Prozent des Gehirns haben wir bereits verstanden und wo tappen wir noch völlig im Dunkeln? Ich habe mal gehört, 10%, aber das sei schon ziemlich gut geschätzt, wenn überhaupt. Was glaubst du?
Ich glaube, dass wir Schimpansen sind, die sprechen können und einfache Pläne machen können. Und
da kommt die Pizza.
Da kommt die Pizza. Und wir freuen uns einfach auch über eine gute Pizza. Mehr ist, glaube ich, nicht zu verstehen.
Dr. Andrea, ich danke dir von Herzen. Bitte lass dir die Pizza schmecken und ich wünsche dir von Herzen alles Gute.
Vielen Dank, Kathi. Ciao. Ciao.
Kleine Ergänzung noch zum Schluss von mir, ihr Lieben. Ich habe euch das Buch von Dr. Anna Lemke, The Dopamine Nation oder auch Die Dopamin-Nation, denn das Buch gibt es seit 2022 auch auf Deutsch, in die Shownotes gepackt. Und wenn es nochmal um die Frage des Entzugs geht, Dr. Lemke empfiehlt einen Entzug von mindestens 2, besser 4 Wochen. Also wenn es irgendetwas in eurem Leben gibt, das eurem Gehirn den schnellen Dopamin-Hit verpasst, dann wäre es hilfreich, um aus diesem Kreislauf auszusteigen, mindestens 2, aber besser 4 Wochen drauf zu verzichten, auch wenn es sicherlich am Anfang sehr, sehr unkomfortabel ist. Nächsten Freitag geht's weiter. Dann erscheint die 200. Episode von Get Happy. Und das soll natürlich gebührend gefeiert werden. Zum einen mit einem kleinen Geschenk für euch, zum anderen mit einem wirklich besonderen Gast. Er ist ein absoluter Pionier, was die Epigenetik angeht. Seit den 60er Jahren forscht er unermüdlich am Menschen und vor allem daran, wie wir selber immer mehr in unsere Eigenverantwortung, in unsere Schöpferkraft kommen können. Und dass wir sehr viel mehr Einfluss auf unseren eigenen Organismus, unser eigenes System haben, als uns das vielleicht so klar ist. Er ist viele Jahre auch ganz schön dafür angefeindet worden, aber bis heute ist seine Reputation unbeschädigt. Er hat an vielen namhaften Universitäten geforscht, unter anderem auch in Stanford, und ich hatte das große Vergnügen, ihn persönlich kennenzulernen. Ladies and Gentlemen, freuen Sie sich auf den einzigartigen Bruce Lipton. Nächsten Freitag bei Get Happy. Bis dahin bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.